Du fährst halt 10 Monate mit deinem Fahrrad dahin, strampelst dich ab, erlebst irgendwie so viel Kram und dann setzt du dich ins Flugzeug und irgendwie 12 Stunden später bist du direkt wieder da.
Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.
Barfuß oder Badelatschen?
Barfuß. Für Badelatschen ist eigentlich kein Platz im Gepäck.
Ja, ich habe gar keine Badelatschen, also barfuß.
Keine Badelatschen?
Nee, habe ich nicht.
Okay. Das ist interessant. Interessant, vor allem das, was ihr zu erzählen habt. Also wir freuen uns erstmal tierisch, dass ihr heute bei uns im Podcast seid. Also vielen Dank und herzlich willkommen, Matthias und Tobias.
Ja, danke schön.
Und ja, ihr beide seid 32, seid die weite Strecke aus Thüringen, aus Heiligenstadt heute gefahren, um jetzt hier bei uns in Dortmund zu sitzen und zusammen mit uns ein bisschen zu reden über das, was ihr erlebt habt. Und damit wir euch aber erstmal noch ein bisschen besser kennenlernen und wir gleich dann entsprechend über eure Highlights sprechen, wollen wir euch natürlich erstmal noch entweder oder Fragen stellen. Ja, Daniel, von daher, wenn du magst, gerne.
Erste Frage, lieber Berge besteigen oder in die Tiefe tauchen?
Berge.
Weil?
Ich weiß nicht, Berge sind immer Berge sind immer so eine Urgewalt. Das ist also in Bergen wird es nicht langweilig. Da kann man also selbst wenn du irgendwo bergauf läufst und denkst, das ist echt mega anstrengend oder bergauf fährst, du hast immer irgendwie einen guten Blick und es ist immer irgendwas, so, Berge sind sowas Monumentales, stehe ich irgendwie drauf.
Kann er für dich mitsprechen?
Ja.
Weil das Nicken sehen die so schlecht.
Matthias nickt, ist auch gut.
Ja, dann denke ich, kann ich mir schon die Antwort der nächsten Frage vorstellen. Aber ich frage sie trotzdem, Pool oder Meer?
Meer, ganz klar, einfach. Ja, wahrscheinlich der gleiche Grund. Ein Pool, den hast du vielleicht auch mal im Garten stehen, aber das Meer ist halt einfach, ja, es geht im Endeffekt um die ganze Welt, wenn du da an so einem Strand stehst und kannst bis zum Horizont gucken und du weißt, es geht weiter und es geht immer weiter. Es macht halt einfach, ja, einen riesen Eindruck auf einen.
Ja. Sonst verstehe ich die Antwort auf die nächste Frage auch wahrscheinlich schon wieder selbst. Urlaub in der Metropole oder auf dem Dorf?
Also da wir ja vom Dorf kommen quasi, finde ich Urlaub in der Metropole eigentlich immer ganz gut. Kommt man mal raus, man sieht mal ein bisschen was anderes. Deswegen, also ich bin gerne in der Stadt. Ich bin auch gerne auf dem Dorf, aber wenn ich mal die Möglichkeit habe, bin ich auch gerne in der Stadt. Deswegen freue ich mich auch, dass wir heute hier sind.
Ja, da würde ich sogar eher fast sagen Dorf. Einfach, weil man gerade wenn man in einem anderen Land ist, eine andere Kultur um sich rum hat, dann kommt man auf dem Dorf gefühlt der Sache noch ein bisschen näher und auch mit den Leuten eher in Kontakt. Und ja, man sagt ja auch immer zum Beispiel, Berlin ist nicht Deutschland oder Paris ist nicht Frankreich. In so diesen großen Städten, da geht das alles immer noch irgendwie anders als so jetzt im Rest vom Land.
Und habt ihr eine Lieblingsmetropole und ein Lieblingsdorf?
Bei mir ist beides Saigon.
Dorf und Metropole in einem?
Dorf und Metropole, ja, weil Saigon ist irgendwie wie ein riesiges Dorf, hat mir einer zu mir gesagt. Und das stimmt auch, wenn du jetzt zum Beispiel in Bangkok bist oder so, da ist ja die ganze Nacht irgendwo Krawall, da ist ja bis früh um 6 ist ja immer was los. Und also ich habe in Saigon relativ zentral gelebt, bevor wir diese Tour gemacht haben. Und da gab es halt auch manche Tage, da bin ich dann aus dem Stadtzentrum zu meiner Wohnung gefahren. Das war so nachts um 1 oder so, wo normalerweise in so großen Städten einfach ja noch sehr viel los ist. Und ich bin da mit meinem Moped irgendwie eine 6-spurige Straße lang gefahren und da war niemand unterwegs. Das heißt, ich konnte schön von links nach rechts irgendwie das ganze Ding ausnutzen und da war einfach nichts mehr los.
Also ich glaube, bei mir ist das, es ist keine richtige Metropole, aber ich finde Tallinn mega cool in Estland. Wir waren jetzt zwar auf der Tour gar nicht, es ist auch schon eine Weile her, dass wir da waren, aber das ist einfach so eine Hauptstadt, die überhaupt keinen Hauptstadt-Flair hat. Das ist irgendwie auch so ein bisschen dörflich. Man läuft das an einem Tag irgendwie auch durch, wenn man da Bock drauf hat. Aber es ist irgendwie eine ganz quirlige, atmosphärische Stadt, wo man auch einfach in Ruhe mal sein Bier trinken kann und kann einfach mal ja das Leben so ein bisschen genießen. Das ist eine ganz entspannte Hauptstadt in Europa, sage ich mal.
Merke ich mir, war ich auch noch nicht. Aber jetzt habe ich ungefähr 2 Ziele mehr auf meiner
Backliste. Schön, so im Sommer 20 Grad. Man kann es dir gut gehen lassen.
Im Sommer 20 Grad?
Ja, ja.
Ah, ja, hier. Wenn man jetzt aus dem Winter kommt, ist das jetzt nicht so das Geilste. Nächste Frage. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Also dann Sonnenuntergang, weil Sonnenaufgang, da schlafe ich normalerweise noch.
Ja, und Matthias ist der Frühaufsteher bei uns beiden. Das muss man auch dazu sagen. Also bei mir auch ganz klar Sonnenuntergang. Das ist immer, ja, Sonnenaufgang, da bin ich echt nicht wach.
Klare Antwort. Gehen wir in die Kulinarik? Oder?
Kulinarik ist geil.
Schön großes Wort für Döner oder Gyros Peter.
Ich glaube Gyros Peter bei mir. Es ist zwar bei uns nicht so verfügbar, aber wenn ich es mal kriege, finde ich es besser als ein Döner tatsächlich.
Immer das, was du nicht haben kannst, ne?
Es ist so, ja.
Bei dir dann ebenso?
Ebenso.
Es gibt in Heiligenstadt keinen Gyrosladen?
Es gibt einen, aber es ist dann doch mehr so Restaurant. Genau. Okay. Und weil so eine Gyros-Pita, eigentlich ist es doch so ein Fastfood, so ein Fingerfood. Genau. Du gehst irgendwo an so einem Stand vorbei und denkst dir, boah, sieht da voll gut aus, nehme ich mit. Und ja.
Also für alle Geschäftstüchtigen, die gerade zuhören und aus der Nähe von Heiligenstadt kommen, also wahrscheinlich haben wir so ein Gyros-Imbissbude. Ich glaube, es würde auf jeden Fall zwei Kunden hat es schon mal.
Ich notiere mir das direkt.
Ja. Die letzte Frage eigentlich und da sind wir auch gespannt auf eure Antwort und zwar lautet die Frage, verplant oder organisiert?
doch schon oft genug verplant, ja. Es ist immer so eine grobe Organisation, so um alles rundherum, dass das nicht völlig aus dem Ufer läuft, aber im Kleinen dann doch eher verplant.
Ja, also unser Film heißt zwar so, aber grundsätzlich sind wir gar nicht so mega verplant. So, wir nehmen uns immer was vor und schmieden immer irgendwelche Pläne und ja, der Plan hält dann immer genau eine Minute und dann ist die Sache eigentlich auch schon wieder erledigt und es geht wieder seinen verbimmelten Trott irgendwie.
Na gut, wenn der Plan dann heißt, mit dem Fahrrad nach Vietnam zu fahren, dann hat's ja funktioniert, aber...
Ja, aber so im Kleinen ist immer irgendwie verplant und da werden immer Pläne über den Haufen geschmissen und du denkst dir, boah, heute fahre ich irgendwie 150 Kilometer Fahrrad, wir wollen da und da ankommen und dann lächelt dich da das Bierbütchen an und du sitzt dann da drin und denkst, ja okay, bleiben wir halt noch eine Nacht hier, ist auch egal.
Ja, das ist auch sehr, sehr cool und erstmal vielen Dank für die Frage oder für die Beantwortung dieser Fragen und ihr habt es ja gerade schon vorweggenommen, also um das jetzt aufzuklären, ihr beiden seid mit dem Fahrrad aus Thüringen bis nach Vietnam gefahren und habt das 2018 gemacht und da freuen wir uns einfach sehr, gleich zu erfahren, wie das ist, wie man auf so eine bekloppte Idee kommen kann. Sag ich, vielleicht sagen wir auch andere wie Daniel, der ja auch Radfahrer ist.
Nicht so mega eine geile Strecke. Idee.
Ich muss nur sagen, dass jetzt auch im Vorgespräch oder auch das, was man einfach schon von euch dann sehen kann, auch auf Social Media, auf Instagram etc., auf YouTube, ist einfach so cool, was ihr dort erlebt habt. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr in der nächsten Stunde ausführlich zu erzählen habt. Und wir haben gerade auch schon gesprochen, es gibt ja einen Film, der heißt Verplant. Der soll eigentlich im Mai ins Kino kommen. Jetzt sind wir aber gerade leider hier in Deutschland in einer Situation, wo das alles ein bisschen schwieriger ist. Deswegen mal ganz kurz vorab gefragt, wie sieht jetzt aktuell die Planung aus und wann kann man theoretisch den Film dann in den Kinos sehen? Habt ihr da irgendwelche Informationen?
Genau, also wir wollten eigentlich im Januar schon starten mit unserem Film. Wir haben uns letztes Jahr gedacht, ach, nächstes Jahr wird es schon irgendwie besser sein, gerade nach dem Sommer, wo die Zahlen noch irgendwie unten waren von Corona. Das hat sich dann ganz schnell wieder relativiert und wir haben dann in April geschoben. Jetzt ist es halt Mai geworden, wo wir auch noch nicht sicher sind, haben jetzt die Kinos auf, haben die Kinos nicht auf. Und weil wir den Film wirklich dann auch unbedingt starten wollten, es verliert ja auch immer ein bisschen an Aktualität das Ganze, haben wir uns jetzt überlegt, wir machen auf jeden Fall eine Premiere, wenn die Kinos aufhaben, umso besser. Und wenn nicht, dann gibt's am 13. und 14. Mai eine Online-Premiere von dem Film. Ist abrufbar auf Kino on Demand. Mhm. Und dann ist der Film auf jeden Fall gestartet und wir schauen einfach mal, was uns der Sommer so bringt.
Okay. Also wir waren ja letztes Jahr auch ganz oft im Autokino. Das hat sie auch schon, das hat auf jeden Fall gebockt. Und ich glaube, das ist ja dann spätestens die Variante, wo man dann wahrscheinlich auch den Film dann zumindest auch auf der, wie sagt man das, auf der
Leinwand?
Auf der großen Leinwand dann wieder sehen kann und nicht nur irgendwie am heimischen Screen.
Ja, wir haben jetzt auch viele Buchungen bekommen für Open-Air-Kinos, die ja dann, so wie es jetzt aussieht, wahrscheinlich doch stattfinden können. Und da sind halt, ja, München gibt's einige und auch hier in der Nähe gab's, glaube ich, welche. Dann in der Schweiz wurden wir gebucht für eine ganze Tour, also für so 7-8 Termine. Und momentan sieht so aus, als ob das dann wahrscheinlich so die Hauptzeiten sind für den Film, um den zu sehen und die Hauptorte auch. Weil Kino, ich meine, jetzt heißt es irgendwie Inzidenz 100 und alles drüber, gibt's keine Kinos, keine Kulturveranstaltungen. Momentan sieht es ja echt so aus, dass es einfach innerhalb der nächsten 3 Wochen nicht viel besser wird und auch wahrscheinlich nicht großflächig unter diese 100 kommt. Mhm. Aber wie gesagt, mit dieser Online-Premiere, der Film startet auf jeden Fall und dann können wir, sobald die Kinos aufmachen, können wir dahin, können den Film zeigen und dann müssen wir nicht nochmal verschieben irgendwie, vielleicht auf Herbst oder nächstes Jahr, weil das, wie gesagt, ist jetzt der dritte Termin, den wir haben und so langsam reicht uns auch mit dem Verschieben.
Das glaube ich.
Wir wollen jetzt auch, dass das Ding mal rauskommt und dass wir den zeigen können und dass die Leute den auch sehen können. Gerade jetzt, ich meine, wir sind bei Urlaubsguru, Reisen sowieso ein Riesenthema und einfach die Leute haben wahrscheinlich auch Bock drauf, wenn sie schon nicht selbst so viel verreisen können oder sich oder vielleicht auch noch nicht wollen, dann sich zumindest in so einem Film mal einfach so eine Reise dann zumindest in der dritten Person anzugucken.
Spezielle Reise, also die Reisen, die wir so anbieten, haben wenig mit dem das zu tun, was ihr dort, glaube ich, gleich erlebt.
Ja, aber das ist schon so. Also als wir es gerade auch im Vorgespräch drüber gesprochen haben und dann habt ihr ja schon ein, zwei kleinere Storys so angerissen über die jeweiligen Länder, dann kriegst du einfach schon direkt Bock, dort wieder hinzufliegen oder überhaupt dort hinzufliegen. Und ich glaube, das ist einfach das, was uns hier irgendwie auch gerade, sag ich mal, alle Reisenden irgendwie gleich beschäftigt, dass man irgendwie so sich einfach Inspiration holt und über verschiedenste Destinationen und okay, wird wahrscheinlich keiner jetzt, vielleicht doch, wer weiß, auch auf die Idee kommen, mit dem Rad mal eben quer über die Welt, durch die Welt zu reisen.
Das ist dir zu empfehlen.
Ja, aber halt da ist echt die Frage, unterwegs. Also ihr seid, wie viele Kilometer seid ihr mit dem Rad gefahren?
Also insgesamt waren das 13.007, wenn man es jetzt wirklich auf einen Kilometer runterrechnet, also grob 13.000 Kilometer, die wir da gefahren sind.
Fährt man jetzt noch Fahrrad? Also, oder sagt ihr so, ne, ich kann, also jetzt mal ohne Witz, also irgendwann, also Daniel ist halt wirklich häufiger auf dem Rad unterwegs. Und ich weiß noch, irgendwann hat es bei uns an der Haustür geklingelt, im ersten Lockdown letztes Jahr. Und
schön, im ersten Lockdown, weißt du noch damals, im ersten Lockdown?
Ja, weißt du.
Stand ich.
Und dann hat meine Frau Martina hat dann irgendwie gesagt, Daniel, komm an die Tür, der Daniel ist da. Und dann war es so wie früher, so von wegen kann der Daniel rauskommen zum Spielen. sind wir zusammen aufs Rad gestiegen und dann sind wir halt in eine Tour gefahren. Und es waren, glaube ich, weiß ich gar nicht, 60 Kilometer?
60 Kilometer, irgendwie sowas, ja.
Ey, am Ende des Tages habe ich aber schon ordentlich Druckschmerzen gehabt sozusagen. Also es war dann schon so, wo ich gedacht habe, okay, brauche ich jetzt nicht jeden Tag. Und das waren, wie gesagt, 60-70 Kilometer. Wenn ich jetzt höre 13.000 Kilometer, denke ich mir so, okay, entweder merkst du es nachher eh nicht mehr oder weiß nicht, wie
steht. Ja, wir hatten ja mehr als einen Tag Zeit.
Genau,
aber trotzdem, wir hatten ja mehr als einen Tag für die 13.000 Kilometer.
Aber trotzdem ging es uns am Ende von jedem Tag genauso wie dir auch.
Okay, ja, gut, das beruhigt.
Aber ich würde die Geschichte gerne mal von hinten aufzählen, weil man sich ja, wenn man sich mit euren Fakten so, zwei Jungs, 32 Jahre alt, woher kanntet ihr euch vorher, wie kommt man auf so eine Idee, ist das eine Bierlaune gewesen, war das eine Wette, wie kommt man auf so eine Idee?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Bierlaune war, aber dann von, das ist ja nicht die erste Tour gewesen, das war jetzt nicht so, dass wir noch nie irgendwie eine Radtour gemacht hätten, auch eine längere, sondern die erste größere Tour, das war 2008, war, nee, doch,
doch ja, 2008.
Klar. Ja, also wir haben 2007 Abi gemacht und dann gab es ja noch Wehrpflicht. Das heißt, wir haben noch dem Vaterland gedient, zu Hause oder halt auch in der Kaserne.
Mich wollten die nicht, ich habe keinem gedient. aber ja, da sind wir dann auch losgefahren und zwar ja auch wieder in Heiligenstadt und haben uns einfach gedacht, okay, bevor jetzt irgendwie Studium losgeht und diese ganzen Geschichten, da fahren wir halt nach Portugal und wieder zurück. Und das war halt 2018 zufälligerweise dann auch direkt 10 Jahre her und Matthias' Arbeitsvertrag ist ausgelaufen und ich habe mir auch irgendwie gedacht, so es wird mal wieder Zeit für einen ordentlichen Blödsinn und dann haben wir uns halt überlegt, okay, fahren wir wieder Fahrrad oder nehmen wir ein Boot oder also irgendwie
oder
muss
Motorrad
man ja
irgendwas,
irgendwie muss man ja irgendwas Cooles machen und am Ende ist es halt wirklich wieder beim Rad gelandet, einfach man ist zwar langsam unterwegs, aber es ist doch eine ganz entspannte und coole Art zu reisen, weil du halt einfach, du bist langsam unterwegs, du kannst dir alles in Ruhe angucken, da fliegt nichts vorbei, du kannst anhalten, wo du willst, du kannst machen, was du willst, die Leute sind ja auch immer irgendwie freundlich gesinnt, wenn du mit einem Fahrrad unterwegs bist, ist immer cool und dann war's halt wieder das Rad.
Und wir wussten ja auch ungefähr, was wir machen. Also Fahrrad, alles schon mal, diese ganzen groben Anfängerfehler, alles schon mal gemacht vorher. Und deswegen sind uns da wahrscheinlich auch ein paar Probleme erspart geblieben am Ende.
Das sind, glaube ich, wertvolle Tipps. Was gibt es für Anfängerfehler?
Es fängt beim Material an einfach. Wenn du jetzt eine große Sache vorhast, dann reicht halt nicht das Fahrrad für 300 Euro aus dem Baumarkt. Ich meine, man muss jetzt nicht 5.000 Euro ausgeben für ein Fahrrad, aber man sollte jetzt auch nicht da sparen, also gerade am Fahrrad nicht sparen, dann geht das bei Taschen weiter. Die erste Tour, da hatten wir auch so ja, günstige Taschen mit einem extra Regenbezug, der dann auch wieder nicht viel abgehalten hat. Und dann einfach mal 150 Euro investieren, um sich wasserdichte Taschen zu besorgen. Und dann hat man auf jeden Fall, wenn es dann doch mal wirklich regnet und eine Weile regnet, dann hat man also ein Riesenproblem weniger. Weil nasse Klamotten und wenn du dann noch irgendwie zelten willst und es regnet weiter, dann ist alles nass und es bleibt nass und das über eine Woche oder so, dann macht es auch keinen Spaß mehr.
Mhm. Okay. Und dann habt ihr euch gedacht, also Portugal war dann die erste Tour 2008?
Genau, nach Portugal und dann über Ungarn zurück. Mhm. So einmal im Kreis gefahren.
Ja, okay.
Das war nicht der direkte Rückweg, ne, aber...
Okay.
Aber das war schon so geplant ungefähr und das waren 8000 Kilometer und das hat uns so 4 Monate hat's gedauert. Und es war halt schön, das war so zum ersten Mal weg von zu Hause, so länger als ein paar Wochen und so das erste Mal so ein bisschen auf sich alleine gestellt.
Damals auch noch ohne solche hilfreichen Sachen wie Internet flächendeckend, was einem jetzt auf so einer Tour wirklich eine große Hilfe ist. Das fängt schon beim Navigieren an, 2008 auf der Tour. Wir hatten halt nicht mal eine Karte. Wir sind zum Teil einfach immer nur nach Sonne gefahren, weil es halt so, oder nach Straßenschildern irgendwie, wenn dann da drauf steht Valencia 400 Kilometer, denkst du, fahren wir ja doch in die richtige Richtung. Das ist irgendwie cool.
Und so in Europa ist das alles okay, das kannst du da machen. Schengen-Raum, du musst dich nicht mit irgendwelchen Visa und Bürokratie rumschlagen. Muss nicht gucken, okay, ich habe jetzt noch irgendwie 3 Wochen Zeit, jetzt dieses Land zu durchqueren und muss dann schon im nächsten sein. Das ist da alles sehr entspannt gewesen.
Okay, und dann 2018, habt ihr jetzt dann euch überlegt, okay, Europa war ganz cool vor 10 Jahren, aber jetzt müssen wir doch mal ein bisschen weiter wegfahren.
Noch mal einen drauflegen, ja.
Ja.
Ich habe ja vorher knapp 2 Jahre in Saigon gelebt und war da Deutschlehrer. Und deswegen haben wir dann auch als Ziel dann relativ schnell Saigon ausgemacht.
Okay.
Einfach, für mich war es dann okay, das kenne ich. Ist ein Punkt, den kann man sich vorstellen, wenn man jetzt weiß, klar, man fährt halt hier in Deutschland los und hat halt so ein entferntes Ziel vor Augen. Aber wenn man das Ziel kennt und sich das so ein bisschen irgendwie visualisieren kann, jedenfalls ging mir das so, da ist es leichter, dann irgendwie auch über so eine Durststrecke mal drüber zu kommen, wenn es jetzt wirklich mal nicht so läuft.
Und außerdem ist es wirklich eins der Ziele, die so am weitesten weg sind, ohne dass man ins Flugzeug steigen muss oder irgendwie mit einem Schiff fahren muss oder solche Sachen. Saigon ist halt wirklich so direkt das andere Ende der Welt, wenn man es so will. Also, weiß ich nicht, Sri Lanka oder so ist sicherlich noch ein bisschen weiter, aber das ist ja...
Sri Lanka ist so eine Insel.
Die Südspitze Thailand, diese ganzen Geschichten.
Singapur ist da.
Singapur, Sri Lanka.
Ja, aber viel mehr ist es ja nicht mehr. Also es ist ja schon, wenn man sich jetzt die Weltkarte anguckt, dann ist ja wirklich schon die Strecke, die ihr gefahren seid, fast das Maximale. Klar, hätte man jetzt auch theoretisch noch von Westfrankreich aus starten können oder von Portugal. Dann hätte es vielleicht noch ein paar Kilometer mehr gemacht, aber rein theoretisch ist es ja wirklich schon, wie du schon gesagt hast, einmal ist es mit die weiteste Strecke, die man dann halt ohne Flugzeug absolvieren kann.
Oh, ich habe hier Google Maps gerade auf, da wird noch was gehen.
Jetzt.
Also man könnte ja das
ganz in Südafrika
östliche starten. Russland nach ganz, das wird macht keinen Spaß, aber es hat ja keiner gefragt, ob es Spaß
weiß,
macht.
Weißt du
ja
nicht.
Bitte?
Weißt du ja nicht.
Aber ich glaube, da sind noch ein paar Kilometer mehr, die man...
Okay. Wenn du Glück hast und es ist Winter, dann kannst du noch über die Beringstraße drüber fahren und kommst in Alaska wieder raus.
Also du noch weiter. 2028?
Mit einem Dreirad?
Richtig.
Okay, ja, und dann habt ihr euch überlegt, okay, wir fahren mit dem Fahrrad nach Vietnam und ihr wart ja ursprünglich sogar zu dritt?
Ja, nicht ursprünglich, das war schon so geplant. Unser Filmregisseur Waldemar hat uns begleitet und zwar immer in solchen Distanzen, wo er halt irgendwie Urlaub bekommt. Ne? Das heißt, er ist so die ersten 1000 Kilometer mitgefahren, so als Faustformel haben wir uns immer gesetzt, 500 Kilometer die Woche, das ist nicht... Mhm. Nicht zu viel, nicht zu wenig, das schafft man. Wir sind ja auch schlauerweise untrainiert losgefahren und da sollte man dann die Ziele auch nicht ganz so hoch stecken. Und Waldemar ist dann halt mitgefahren, so die ersten, ja doch, 2,5 Wochen ungefähr bis Ungarn. Ist ja, dann
kurz vor Budapest irgendwie.
Genau, ist dann wieder zurück nach Deutschland. Wir sind alleine weitergefahren, haben auch entsprechend dann weiter gefilmt. Und dann ist Waldemar in Kirgisistan das nächste Mal mit dazugekommen, diesmal ohne Rad, hat uns ein paar Ersatzteile gebracht. Wir haben da Silvester zusammen verbracht, irgendwie in Osch. Und dann ist er die letzten 1000 Kilometer noch mitgefahren. Also wie gesagt, immer so...
Ja, dann so, was war das letzte? Von Da Nang bis nach Saigon. Das sind ziemlich genau 1000.
Okay. Ja. Und dann seid ihr ja hier im Sommer losgefahren, oder?
Ja, genau, das war am 1. August. Weil wir wir sind am 30. Juli 2008 wieder hier angekommen und dann quasi fast genau 10 Jahre später wieder abgefahren.
Okay.
Deswegen haben wir auch dann den Termin so gelegt.
Es war halt wirklich Rekordhitzesommer, als wir losgefahren sind. Das war dann auch wieder so schlau.
Stimmt, ja. Da sind wir bei 40 Grad untrainiert. Otti hat noch bestimmt 20.000 Kilo mehr gewogen.
Mindestens.
Und ja, das ist halt dann... Ist halt auch kein schöner Anfang, muss man dazu sagen.
Ja, aber das würde ich noch wissen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ihr wirklich losgefahren seid? Was hat man so für eine Gefühlswelt? Ist das so auf der einen Seite, boah, mega geil, endlich geht's los, weil man wahrscheinlich auch über Monate geplant hat? Ist es eher so, ach du Scheiße, jetzt geht's wirklich los?
Ja, das ist so, also bei mir war es so ein, ach du Scheiße. Ja, ich konnte auch die Nacht davor überhaupt nicht schlafen. Ich habe vielleicht 2 Stunden wirklich mal die Augen zugekriegt und war dann früh um 5 wach und habe dann mein Fahrrad noch 3-mal gepackt. Und noch eine Pfanne versucht, am Gepäck festzubinden. Die hat er nicht gehalten, dann habe ich sie zu Hause gelassen. Ich habe auch noch den Start auch bildlich noch vor Augen, als wir da los sind. Das ist halt, du bist halt in einem gewohnten Umfeld, du bist zu Hause, kennst diesen Ort, aber du weißt halt, du fährst jetzt hier los. Du fährst jetzt nicht zum Bäcker oder du fährst jetzt nicht zur Arbeit. Du fährst halt einfach mal jetzt quer über die größte Landmasse der Welt.
Ja, das kann man ja erstmal gar nicht so fassen, ne? Also es war halt so, wir haben die Fahrräder neu gekauft und haben gedacht, okay, wir kennen zwar Fahrradfahren mit Gepäck und so, haben diesmal auch ein bisschen andere Verteilung gehabt und drehen wir erstmal eine Testrunde. So, wir packen also, es waren glaube ich immer so 6 Taschen oder so, packen das dran, wir machen ein paar Sachen rein und gucken, das geht schon und sind dann irgendwie ja so 30, 40 Kilometer meine Testrunde gefahren mit Gepäck und haben gedacht, ja doch, das sollte irgendwie klappen. Und dann fahren wir halt los. Ich habe es morgens schon gemerkt, es ist dann doch wieder mehr geworden, als man ursprünglich geplant hat. Und die ganzen Taschen sind am Fahrrad und ich fahre so den ersten kleinen Hügel bei uns hoch. Ich denke mir, fuck, das kann, wie soll denn das jetzt irgendwie vonstatten gehen? Und dann sind wir halt aus unserem Heimatort so rausgefahren und sind halt tatsächlich 4 Kilometer weit gekommen und haben uns gedacht, boah, jetzt müssen wir erstmal Kaffee trinken, jetzt müssen wir erstmal Pause machen, müssen das erstmal irgendwie wirken lassen, haben uns da an den Wegesrand gesetzt und mussten erstmal alle damit klarkommen, was wir uns jetzt wieder für einen Scheiß aufgeheizt haben. Ne? Und aber wir sind dann wirklich an dem Tag noch irgendwie 75 Kilometer gefahren, waren alle total breit, klar untrainiert, irgendwie 35, 40 Grad Hitze, pralle Sonne. Und ja, dann weißt du auf jeden Fall erstmal, was du gemacht hast.
Genau, und haben unser Zelt auf einem Acker aufgestellt, irgendwo hinter der nächsten größeren Stadt und sind halt dann auch zeitig ins Bett gefallen, waren wirklich sofort weg und dann irgendwann nachts fing es an mit, wurde der Wind stärker und dann hast du schon gesehen, durch die Zeltwand wurde es immer so Bruchsekundenstück teilweise hell. Und dann ist es auch so, dann weil der Acker sofort trocken war, ja, es war ja ewig lange, hat's nicht geregnet. Die Heringe sind rausgeflogen, die Zeltplane war halb weg. Und dann fing's halt dann auch an mit Regnen und dann ein Riesengewitter, also wirklich über uns drüber, das ging über Stunden. Wir sind dann, glaube ich, wir sind dann aus dem Zelt raus, weil das war das wirklich das blanke Feld, da war nichts. Waldemar hatte ein eigenes Zelt mit, das hat er schlauerweise an einen Baum festgebunden.
Der einzige Baum, der da stand auf dem Feld, das ist immer sehr schlau bei
gewesen. Da haben wir uns dann da verpisst und uns unter so einer Eisenbahnbrücke gehockt, durch die natürlich unten auch das ganze Wasser lief, was irgendwie da vom Himmel kam. Und da haben wir uns dann früh um 7 dann oder um 6 oder um 7 dann erst wieder ins Bett gelegt. Also alles war wirklich nur dreckig und matschig und haben dann nochmal 3 Stunden geschlafen. Und sind dann am nächsten Morgen da raus und wirklich wie in so einer Schlammkuhle gelegen. Und das war halt so der erste Tag.
Ja, dich umgedreht.
Das ist, ja,
75 Kilometer von zu Hause, Mama, Papa.
Holt mich ab.
Es war
vorbei.
Es war eine Idee, wir haben es versucht.
Wir haben es versucht, sind sehr weit gekommen und dann grandios gescheitert.
Ja, und davon handelt der Film.
Ja.
Von diesem Feld.
Ja. Dramaturgisch sehr, sehr hochwertig, möchte ich mal dazu sagen.
Ja, aber okay, nee, der Film handelt garantiert nicht nur davon, weil dann ging es ja erstmal los und ihr habt ja Gott sei Dank dann nicht irgendwie Mama, Papa angerufen und habt euch wieder abholen lassen, sondern ihr seid.
Wir dachten uns, wenn die erste Nacht jetzt schon so beschissen ist, dann kann es doch jetzt eigentlich nur noch bergauf gehen.
Ja, wahrscheinlich ging
es bergauf. Und es war auch die schlimmste Nacht in den 10 Monaten, die wir unterwegs waren.
Das glaube ich auch, ja.
Es war auch die schlimmste Nacht in den 10 Monaten.
Ja?
Ja, ja. Sowas gab es dann nicht wieder.
Ja, schön manchmal in Deutschland, muss man
echt sagen.
Aber trotzdem habt ihr ja auch, glaube ich, wahrscheinlich auch andere Anstrengungen gehabt. Also ich meine, ihr seid... Und das können wir jetzt gerne mal einmal so durchgehen, wie ihr durch welche Länder gefahren seid, damit man sich einfach mal vorstellen kann. Und ja, da gibt's ja dann auch nicht einfach nur gefestigte Straßen und keine Ahnung was, sondern da ist wahrscheinlich auch, oder ging es, die Strecke, also die ihr euch ausgesucht habt?
Ging ganz gut eigentlich. Jetzt so eins, was mir einfällt, das war Turkmenistan, als wir da reingefahren sind. Da waren wir ganz schlau oder wollten ganz schlau sein und haben uns dann eine Straße ausgesucht, die so ein bisschen parallel zu der Hauptstraße läuft und ein bisschen so den Weg abkürzt. Und die fing auch erstmal ganz gut an, so mit Straßenbelag und sowas. Nur das hat dann halt auch irgendwann auch aufgehört. Das war, also da waren Schlaglöcher, da konntest du drinnen baden.
Wir haben vorher noch in dem Dorf, wo wir waren, das war direkt hinter der Grenze vom Iran nach Turkmenistan. Und da haben wir noch so einen gefragt in dem Dorf, sagen, hier, pass mal auf, wir wollen da abkürzen. Wie ist denn die Straße? Und dann sagen die immer, mit dem Fahrrad ist das schon okay. So, okay. Aber mit dem Fahrrad ist halt wirklich auch ist halt auch der Acker okay, so für die meisten Leute, ne? Und wir fahren halt da lang und da sind halt wirklich armtiefe Schlaglöcher. Und wir hatten uns nach 6 Wochen im Iran, in Turkmenistan, da hinter der Grenze direkt erstmal 2 Bier gekauft. Das gibt's da nämlich nicht. Und haben die getrunken, haben schon gesehen, okay, Sonne geht unter. Ja, alles überhaupt kein Problem. Und je weiter wir gefahren sind, desto schlechter ist halt die Straße geworden. Und es war halt stockfinster. Wir hatten so kleine Helmlampen und so eine, und diese Fahrradfunzeln. Und du kannst dann halt, musst dann halt, weiß ich nicht, wie so eine Fledermaus Echolot benutzen, um zu gucken, wo du hinfahren kannst. Aber da gab's halt auch einfach nichts. Man konnte nirgendwo zelten, weil es halt alles entweder...
Also man hätte schon irgendwie zelten können, aber wir hatten halt Turkmenistan, wenn man da durchfährt, man bekommt 5 Tage Transitvisum.
Ja.
Und das heißt, wir konnten jetzt auch nicht irgendwie sagen, okay, machen wir heute Schluss und fahren dann morgen weiter, wenn es wieder hell ist. Wir mussten halt wirklich in diesem Land auch die Strecke machen, auch jeden Tag. Und das heißt, wir sind dann irgendwie bis nachts um 23:30 oder so durch die Wüste da getingelt, bis wir ungefähr unsere Strecke hatten und dann auch einen Platz zum Schlafen gefunden haben. Aber das war halt, also es war wirklich komisch.
Okay.
Das war, keine Ahnung, wir waren wenigstens 4 Stunden länger unterwegs als geplant. Und wenn du alle 3 Meter irgendeinem Schlagloch ausweichen musst, dann kommst du auch nicht vorwärts. Und dann hat sich das ewig gezogen, die ganze Nacht. Es war halt auch Dezember und jetzt nicht mehr so warm. Und man steht da irgendwie in Turkmenistan in der Wüste und kommt sich auch so ein bisschen verloren vor. Denkt sich, okay, jetzt Zelt aufbauen und dann morgen mehr fahren und oder ziehen wir es jetzt durch bis zu diesem Ort, den es wahrscheinlich gibt und zu diesem Hotel, was auf der Karte ist, was es vielleicht gibt. Ja, da muss man sich dann irgendwie entscheiden, was man macht.
Das Hotel gab es übrigens und nachts um 23:30 hat da der einzige Turkmene, den ich in diesem Dorf gesehen habe, der hat vorm Hotel gestanden, hat gewunken, meinte so, ey, wo wollten ihr? So. Und wir haben gesagt, hier, wir suchen was zum Pennen. Meinte so, ja, kein Problem, mir gehört das Hotel, komm mal rein, Preis machen wir morgen. Wir denken uns, alles klar, es ist dann auch egal.
Ja, haben dann das ist dann immer so eine Frage, kommst halt rein, sagt, ja, legt euch erstmal hin und so und pennt und dann, wie gesagt, mit dem Preis, das klären wir morgen. Der weiß nicht, was du da für einen Verarscher hast, der dich dann vielleicht abzieht und dann sind wir morgens dann fertig gewesen, runter, haben noch einen Kaffee getrunken und dann haben wir ganze 6 Euro bezahlt für die Nacht zu zweit.
Geil.
War schon heftig teuer. Also.
Wer weiß, vielleicht freut er sich immer noch, dass er euch abgezogen hat.
Ja, wahrscheinlich.
Nee, der war korrekt dann. Also das sind ja nicht alles Arschlöcher.
Okay, aber nur ganz kurz zum Verständnis, damit wir es besser verstehen. Ihr habt jetzt gerade von Zelten gesprochen, aber auch von Hotel. Das heißt, ihr habt das versucht im Wechsel zu machen, je nachdem, wie was möglich war? Oder
also,
wolltet ihr so günstig wie möglich durch? Oder was war, wie war das so?
Also ganz und gar nicht. Wir sind halt wirklich in Europa, haben wir wirklich viel gezeltet. Einfach auch, weil Sommer war und man eigentlich immer irgendwie eine Wiese findet, wo man sich auch hinhauen kann.
Ja.
Und du kannst halt auch im Sommer in Europa kannst du sehr lange fahren einfach, wenn es da um 9 erst dunkel wird.
Stimmt.
Warum nicht irgendwie bis 8 auf dem Fahrrad sitzen?
Genau. Und das letzte Mal gezeltet haben wir dann tatsächlich in der Türkei, so kurz hinter Istanbul irgendwo. Und danach sind wir wirklich auf irgendwie Hotels, kleinere Herbergen, ab und zu auch mal irgendwie Airbnb. Ab und zu wird man auch mal eingeladen, haben wir jetzt nicht ganz so oft in Anspruch genommen, aber es kommt auf jeden Fall schon mal vor. Und wir haben uns halt gedacht, es ist nicht so teuer und so ganz billomäßig wollen wir auch nicht durchkommen und man will auch ein bisschen was von der Kultur mitkriegen und das schaffst du halt nicht, wenn du irgendwie jedes Mal im Wald zeltest und dir da eine Nudel mit Tomatensauce kochst. Das ist, weiß ich nicht, das macht dann auch keinen Spaß. Deswegen, wir waren immer lieber irgendwo im Ort, sind dann nochmal abends an irgendein Bütchen gegangen, haben uns da was zu essen geholt, was zu trinken, sind vielleicht auch nochmal mit dem einen oder anderen da ins Gespräch gekommen und das fetzt dann schon mehr, das macht's auch schon mehr aus.
Ja, außerdem wird es ja auch irgendwann kalt. So.
Und man schläft besser in dem Bett.
Wo ihr jetzt gerade den Rekordsommer angesprochen habt und gerade noch gesagt habt, dass ihr in Europa noch viel gezeltet habt. Wie macht man das abends mit erweiterter Hygiene?
Die ist dann beschränkt, die erweiterte Hygiene.
Wir waren ganz schlau und haben uns im Vorfeld wir haben eine Reisedusche mitgenommen. Ja? Das ist also so ein 5-Liter-Behältnis und dann kannst du so pumpen und dann kommt da Wasser raus, wenn du das, also okay, wenn du das willst. So. Und die Dusche, die verstaut man natürlich da, wo man sie jeden Abend braucht, ganz hinten im Rucksack irgendwie. Und so ist sie dann halt auch da drin geblieben und du hast halt immer noch irgendwie Wasser mit, irgendwelche Trinkflaschen voll und so, und dann machst du halt dann abends deinen Waschlappen irgendwie nass und gehst mal so grob drüber, dass du nicht ganz so verlodderst.
Ja. Da kommst du auch mit einem halben Liter ganz gut hin dann.
Das, genau, das haut dann auch hin. Ja. Und ab und zu ein Campingplatz oder so, die haben auch mal eine Dusche und oder mal eine Waschmaschine und dann geht das auch irgendwie klar.
Okay. Und jetzt nochmal ganz kurz, ihr wart jetzt gerade schon beim Iran und Turkmenistan etc., Kirgisistan.
Geht kreuz und quer.
Ja, alles gut. Aber nochmal ganz kurz, ihr seid in Deutschland losgefahren, dann ging es nach Österreich.
Ach, da Ungarn. Waren wir ja vorhin, ja, bei dem Thema. Ja, wir sind also in Deutschland los, sind nach Tschechien gefahren.
Tschechien, okay.
Und dann da südlich am Böhmerwald lang, also nicht durch den Böhmerwald, sondern wirklich so am Rande vorbei, nach Österreich rein, bis an die Donau. Sind die eigentlich bis Budapest gefahren.
Genau, also durch die Slowakei.
Ja, so ein bisschen, also Bratislava haben wir uns mal kurz so einen Nachmittag angeguckt. Und ja, dann ab Budapest einfach südlich, gerade südlich durch die Pusta bis nach Serbien, Belgrad, dann den Schwenk gemacht wieder auf die Donau, Rumänien, Bulgarien und dann von Bulgarien aus kommt man ja schon direkt in die Türkei.
Istanbul, genau, und dann in die Türkei.
Türkei einfach einmal komplett bis nach Osten durch, bis an Iran. Und dann im Iran, im Norden gibt's halt eine ganz gute Verkehrsverbindung. Die geht einmal wirklich von der Türkei bis rüber nach Turkmenistan, so eine Fernstraße. Und die sind wir einfach im Norden da komplett durchgefahren.
Genau. Und dann, wir hatten es ja eben schon durch Turkmenistan einmal durch, irgendwie in 5 Tagen, so wie es das Visum halt hergegeben hat. Dann sind wir nach Usbekistan gefahren. Da war es dann schon Weihnachten. Dann nach Kirgisistan, dann sind wir nach China. Von China, also dann nach...
Ja, China ist ja groß da.
Ja.
Kommst du von da dann auch schon nach Vietnam direkt?
Ja. Genau.
Okay.
Und also Zentralasien im Winter kann man sehr empfehlen.
Ja, nicht.
Ja, krass. Okay. Was Natur, was für Länder. Also da sind ja auch dann Länder dabei, die man tatsächlich, wo jetzt wahrscheinlich kein Massentourismus herrscht und so weiter. Und ihr habt jetzt gerade schon gesagt, da der Typ, der euch eventuell hätte abziehen können, hat euch überhaupt nicht abgezogen, sondern da denke ich jetzt schon wieder, dass die Leute, oder vielleicht habt ihr auch andere Erfahrungen gesammelt, ich weiß es ja nicht, aber wahrscheinlich habt ihr so viel freundliche Menschen um euch herum gehabt, oder? Die waren wahrscheinlich alle aufgeschlossen, oder gab es dann irgendwann auch Länder, dann wirklich dann Richtung Fernosten gedacht, wo dann die Freundlichkeit dann doch irgendwie eher nachgelassen hat.
Also, überhaupt nicht.
Also okay. Bei den Leuten, die jetzt so unterwegs waren, das war alles immer eigentlich immer positiv.
Also im schlimmsten Fall neutral, sagen wir es mal so. Ja. Das ist, ist gerade wenn man irgendwie auch in extremeren Gebieten unterwegs ist, wenn es richtig kalt ist oder in der Wüste oder so, dann ist dann doch immer mal noch so ein, ich sag mal, so ein anderer Zusammenhalt da für alle, die unterwegs sind, auch im Iran. Du hältst irgendwo an der Straße an, dann hält ein Auto neben dir, die geben die Fragen, hast du genug Wasser mit dabei und oder drücken dir einen Granatapfel in die Hand oder irgend sowas, ne? Also das ist immer, wenn man so unterwegs ist, gerade mit dem Fahrrad, man wirkt immer auch ein bisschen angreifbar und verletzlich und da begegnen einem die Leute auch eigentlich immer extra freundlich, finde ich.
Okay.
Okay, sieht so verletzlich.
Ja, in Deutschland aus. Ist das was anderes, im Straßenverkehr mit Radfahrern und Autofahrern. Das ist ein anderes Thema.
Der ewige Kampf.
Also mir hat noch keiner einen Granatapfel angeboten.
Ja, bist zu schnell wahrscheinlich.
Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass die Stimmung anders ist. Ich glaube, wenn man eure Bilder ja ansieht, sieht es ja auch auf jeden Fall auch irgendwie an, dass es Jungs sind, die unterwegs sind, die was vorhaben und nicht der Hobbyradsportler.
Ja, gerade Iran auch, das ist jetzt nicht so das Touristenziel. Und wenn du da unterwegs bist, du fällst halt auf. Also wir sind nicht die Einzigen, die da unterwegs sind. Und aber es ist schon die Ausnahme. Gerade auch da im Norden, wo wir unterwegs waren, es sind jetzt auch nicht diese großen Ziele wie Persepolis oder Shiraz, diese ganzen alten Städte, die es da gibt von Persien. Abgesehen von Teheran, vielleicht Tebris, gibt es halt auch nicht diese großen Ziele im Norden. Und deswegen bist du dann da auf jeden Fall die Ausnahme.
Ich habe schon häufiger vom Iran gehört, dass der Iran so ein wunderschönes Land sein soll und dass die Landschaft atemberaubend sein soll. Könnt ihr das bestätigen?
Wenn du auf Wüste stehst, dann ja.
Also können wir absolut bestätigen. Ich war nicht das erste Mal im Iran. Ich war 2017, glaube ich, schon mal da. Habe dann auch diese größeren Städte Isfahan und Shiraz und ja auch Persepolis und diese ganzen Sachen abgehakt. Und der Iran ist halt wirklich auch ein abwechslungsreiches Land. So, man glaubt das immer gar nicht. Du denkst, okay, da gibt's irgendwie nur Wüste. Aber in den Bergen hinter Teheran, da fahren die Leute Ski. Da gibt's dann fährst du über die
riesen Bergsteigerziel zum Beispiel.
Richtig, dann fährst du über die Hügelkette drüber weg, dann kommst du da in, naja, fast schon so Mittelmeergefilde, da am, was sind das, Kaspisches Meer, genau. Dann hast du Wüste, du hast Berge, also es ist schon wirklich abwechslungsreich und du kannst da wirklich auch irgendwie viel erleben. Das ist Iran ist ein sehr, sehr interessantes Reiseland.
Ja, und auch was die Leute vor Ort da angeht. Ich meine, Iran hat jetzt keinen besonders tollen Ruf. Aber das liegt jetzt nicht an den Leuten, die da leben, sondern halt an denen, die das Sagen haben. Und da muss man halt, egal wo man ist, muss man das halt auch immer unterscheiden irgendwie. Wer sind jetzt die wirklich die normalen Leute, die da umherlaufen? Und wer gibt da letztendlich den Ton an oder prägt auch das Bild irgendwie nach außen? Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man sich da auch nicht in irgendwelche Vorurteile verrennt oder so.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich meine, wir kennen ja auch welche, Daniel, die zum Beispiel nicht in die USA geflogen sind, aufgrund der politischen Lage, die es jetzt vor ein paar Jahren dort gab. Und das kann man ja auch respektieren, alles gut. Wobei ich immer noch den Unterschied mache zwischen dem Land, den Menschen dort vor Ort und dann vielleicht der politischen Lage der Regierung. Weil die USA zum Beispiel ja auch ein unfassbar schönes Reiseziel ist einfach. Und steht ja bei uns Deutschen häufiger auf der Liste als jetzt der Iran zum Beispiel. Aber der Iran soll ja eigentlich wirklich, also ihr habt es jetzt gerade auch bestätigt, es soll wirklich einen Traum auf der Landschaften haben, genauso wie Kirgisistan. Auch da ist man ja eher seltener unterwegs, auch da gibt es ja Thema politische Lage etc., aber auch da soll einfach wunderschön sein, genauso wie Russland.
Ganz Zentralasien, also politisch ist das ein seltsames Thema, gerade wenn du mal an Turkmenistan denkst und was der turkmenische Präsident für obskure Regeln erlässt. Also du liest das und denkst dir, das kann gar nicht sein. Irgendwie Verbot von schwarzen Autos, weil ihm die Farbe nicht gefällt. Oder der vorige Präsident, der irgendwie eine schwere Lungenkrankheit hatte und hat gesagt, so, wenn ich nicht mehr rauchen darf, dann dürft ihr alle auch nicht mehr rauchen. So.
Okay.
Und du liest das und denkst, das ist ja wie in so einem Comic irgendwie total Banane. Und dann fährst du da rein und denkst, naja, also es kann doch sein. es ist wirklich ganz seltsam. Und aber am Ende ist es wirklich, man muss halt einfach wirklich unterscheiden zwischen Politik und zwischen den Leuten, die da einfach das machen, was die Leute hier auch machen. Die wollen essen, die wollen schlafen, die wollen ein bisschen Kultur, die wollen sich austauschen und mit ihren Freunden treffen. So, das ist halt natürlich nie das, was irgendwie durch die Medien hier bei uns überhaupt ankommen würde. Ne?
Verständlich. Aber ich glaube, das ist auch ganz oft so, dass die Länder, die so wenig Tourismus abbekommen, dann auch irgendwie nochmal doppelt freundlich sind. Also ich glaube, was du gerade mit den USA sagtest, da gibt es ja einfach auch Ecken, wo die einfach so voll sind, wo man dann eher als Tourist irgendwie als...
Ja, ja. Hast du nicht eine Geschichte, wie heißt denn nochmal die Stadt? Ist es in Österreich oder in der Schweiz, die so quasi so in asiatischer Hand liegt?
Ach, warte. Das kommt nicht auf den
Namen. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt eine Stadt... in Österreich, glaube ich.
Ja, Österreich.
Die irgendwo in Asien, irgendwo in irgendeiner Serie total gehypt wurde, sozusagen. Und deswegen gibt es da gefühlt jedes Jahr, in Anführungsstrichen, jetzt Millionen Asiaten, die dann jetzt da hinfahren in dieser Stadt, die total überfüllt ist von Asiaten. Und die das einfach geil finden, die genau diese Stadt dann halt, die sie aus einer Serie kennen, dann halt entsprechend live zu sehen. Und ich glaube, da ist es dann so, dass die Anwohner, die Bewohner der Stadt dann eher schon nicht mehr so Bock.
Hallstatt, ja.
Und das hast du ja selber erlebt. Ich glaube, die hatten nicht mehr so viel Bock auf Tourismus, oder?
Nee, das war einfach dort überfüllt, weil das einfach so eine 500-Einwohner-Dörfchen-Gemeinde ist und die dann einfach aufgrund ihrer Optik überlaufen ist und dann teilweise im ortsstehenden Supermarkt dann mehr asiatische Produkte zum Essen gab als für den normalen hiesigen Dorfbewohner. Und
ja, dann bist du halt auch als Tourist nicht mehr so willkommen und nicht mehr so gerne gesehen.
Ja, aber man muss dann, glaube ich, als Einwohner irgendwie den Sprung schaffen, zu verstehen, dass die Touristen auch einen riesen Vorteil für dich haben und dann musst du entweder das angehen oder hart gesprochen halt wächst und ihr wisst halt nicht mit 500 Kernösterreichern schaffen, 1,5 Millionen asiatische Touristen fernzuhalten im Jahr. Das wird nicht mehr funktionieren, vor allem wenn die Ortsschilder dann schon in asiatischer Schrift aufgeschrieben werden.
Oh, Wahnsinn, ey.
Ja, das ist krass. Ja.
Und, also wir hatten es jetzt hier in Europa, ist uns ein bisschen aufgefallen, als wir in Serbien waren zum Beispiel. Die gehören ja auch nicht zum Schengen-Raum und nicht zur EU und gar nichts. Und da haben wir es, also das war jetzt so als Europa auch zum Beispiel, so als, ich meine, Kroatien ist ein riesen Reiseziel, ne, am Mittelmeer.
Ja.
Und Serbien eben nicht. Und da hatten wir so das Gefühl, dass wir da auch so ein bisschen alleine unterwegs waren. Und hat sich das dann eben auch so gezeigt, dass die Leute dann auch so von sich aus nochmal auf einen zugehen, weil du halt nicht der Zehntausendste bist, der da heute vorbeikommt.
Ja. Von sich aus auf einen zugehen. Wollte ich mal fragen, wie war das in China, als ihr dann durch China gefahren seid? Wie locker flockig konnte man da so durchreisen oder war das da nicht so locker flockig?
Naja, also da wo wir reingefahren sind im Westen, in Xinjiang, in dieser Uiguren-Provinz, das war schon ein bisschen schwierig. Aber mal ganz ab von diesen ganzen politischen Sachen. In China ist es für uns generell sehr, sehr schwer gewesen zu kommunizieren. Einfach weil in China kaum Englisch gesprochen wird. Das ist halt wirklich eine Riesenbarriere, ne? So, wenn du sagst, auf einen zukommen. Und dann kommen halt die Chinesen, die sprechen nur Chinesisch und wir sprechen halt Englisch und Deutsch, aber man versteht sie irgendwie trotzdem nicht. Und auch, ich habe zumindest das Gefühl gehabt, die Körpersprache ist auch eine andere. So, du gehst in so ein Restaurant, willst dir Nudeln bestellen und zeigst irgendwie auf die Nudeln drauf und dann steht der Chinese hinter dem Tresen und sagt, ja, das sind Nudeln. Und du denkst, ja, Mann,
weißt du? Beste Geschichte habe ich erlebt, jetzt muss ich meine Frau ein bisschen reinreiten, aber es war so, als wir in Hongkong waren, jetzt gibt es ja Leute, die sagen, das gehört nicht zu China, aber ja, wir waren zumindest mal in Hongkong da wollten wir halt was zu essen bestellen und ich mache das immer, oder wir machen das gerne so im Urlaub, gerade wenn wir in exotischen Ländern unterwegs sind, da kann das Restaurant noch so schick aussehen, wenn da kein anderer Gast ist oder keine Einheimischen essen, dann lassen wir das lieber und dann gehen wir lieber in die Bude um die Ecke, wo die ganzen Einheimischen auch sitzen und dann da irgendwie ihr Essen verzehren. Haben wir gemacht, saßen in so einem Laden draußen auf der Straße und dann haben wir versucht, Essen zu bestellen und ich konnte wenigstens mein Essen in der Karte auf so ein Bild zeigen und habe gesagt, ja, das sehe ich nämlich so. Und dann hat die Frau das wohl verstanden. Und Martina wollte aber irgendwie Chicken haben. So, also irgendwie Reis mit Chicken und dann, ja genau, du kennst die Geschichte, glaube ich.
Nein, ich hab's nicht.
Nein? Okay, ja, auf jeden Fall wollte Martina dann halt irgendwie erklären, Reis mit Chicken und ohne Mandarinenkenntnisse ist es schwierig, weil die können halt auch kein Englisch, wie du schon gesagt hast. Und dann hat Martina tatsächlich hier diesen Bock, 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 diese Geräusche nachgemacht. Und die Frau dann, die Kellnerin, ah, ja, ja, ja. Und wir dann so, ja, ja, super. Und dann hat Martina Reis mit Garnelen bekommen.
Das Huhn des Meeres, ja.
Ja, gut. Also war trotzdem lecker, habe ich auf jeden Fall so wahrgenommen.
Tabu.
Ja, okay.
Ja. Das ist dann immer schwierig, so ein bisschen, ne? Wenn dann die Barriere doch so groß ist. Und bei den Chinesen, die waren auch irgendwie, hatte ich das Gefühl, die waren alle ein bisschen reservierter als anderswo. Die waren eher so ein bisschen für sich und dann kannst du vielleicht durch so eine Millionenstadt kommen und bist der erste Ausländer, der jemals da gewesen ist. Und ich weiß nicht, das war alles nicht so locker, wie es jetzt, also mein Vietnam ist direkt nebenan und da ist das, wir sind über die Grenze und das war total sofort eine ganz andere Stimmung da. Mhm. Egal, wo du hin bist, und wenn es halt irgend so ein kleines Bütchen war zum Bier trinken, war gleich sehr viel offener irgendwie, sehr viel entspannter und weiß ich nicht, vielleicht ticken die einfach so.
Ja, aber das ist ja bei uns auch so in Europa. Ja. Also ich würde tatsächlich direkt sagen, dass irgendwie nordische Länder dann doch ein bisschen konservativer und zurückhaltender sind als jetzt zum Beispiel die Südländer in Europa.
Ja, gut, Vietnam ist ja auch Südland, dann stimmt das ja wieder.
Ja, siehst du?
Ja, hast du recht.
Zu 100%. Was ich mich immer gefragt habe, oder in eurer Erzählung, so Grenzübergang, also das kennt man irgendwie noch als Kind, damals mit dem Auto war das immer so spannend. Wie ist das, wenn ihr jetzt in Turkmenistan an der Ländergrenze, so wie auf den Fotos aussieht, ausgesehen habt, total abgerackert mit gefühlt 50 Kilo Handgepäck? Wie guckt dann der Zöllner?
Naja, solange das Visum stimmt und der Pass stimmt, wobei das ja auch schon wieder ein bisschen ein Problem ist, wenn dein Passfoto irgendwie 3 Monate alt ist und du hast dich dann seit 3 Monaten nicht rasiert, dann siehst du halt auch ein bisschen anders aus. Aber das war halt eigentlich dann so nie das Problem. Ich fand es halt einfach nur nervig, alles immer vom Fahrrad runterzunehmen, die ganzen Taschen und dann wieder drauf und wieder runter und wieder drauf, teilweise 3-4 Mal. Aber ich meine, gut, das muss halt dann da sein, ne?
Ich glaube auch, das ist nochmal ein bisschen anstrengender, wenn du mit einem Motorrad oder mit einem Auto unterwegs bist. Da musst du nämlich gerade in Turkmenistan, gibt's diese obskure Regel, dass wenn du durch das Land fährst, weil ja das Benzin so günstig ist und weil das dem turkmenischen Volk quasi zugutekommt, musst du eine Extrasteuer auf dieses zu verfahrene Benzin quasi, was du in Turkmenistan tanken wirst, bezahlen. Ah, okay. Das ist dann, es gibt so ganz obskure Einreiseregeln und dann musst du dann, weiß ich nicht, $33.85 oder so dahinterlegen und ehe dir der Zöllner das dann irgendwie erklärt hat, ich glaube, das ist wirklich nochmal ein bisschen anstrengender. Also, aber mit dem Fahrrad ist das in der Regel eigentlich ganz easy. Das heißt, du nimmst die Taschen ab, die packen die, wenn sie einen haben, in den Scanner rein. Manchmal interessiert sie es auch gar nicht. Dann kriegst du deinen Einreisestempel und dann kannst du in der Regel auch einfach weiterfahren. Mhm. In China anders. Mhm. In China wirklich komplizierter.
Also zum Beispiel der Übergang nach Vietnam war ganz witzig. Wir sind da in China durch die Grenzstation durch, mussten unser Fahrrad auch zweimal durchleuchten lassen. Also beim ersten Scanner, da hat dann die Dame am Smartphone vor dem Bildschirm gesessen und, keine Ahnung, jedenfalls nicht auf den Bildschirm geguckt und hat es einfach so durchlaufen lassen. Ne? Und dann bei dem zweiten Check dann haben sie dann doch mal drauf geguckt, was so drin ist und dann natürlich Taschen wieder ab, durch diesen Scanner geschoben, wieder aufgepackt, 3 Meter weiter zu den Vietnamesen hin. Und wir standen da mit den aufgepackten Fahrrädern, haben den Grenzer angeguckt. Der hat uns zurück angeguckt und dann einfach nur so, bisschen genickt und dann macht euch durch, fertig. Also wenn die Chinesen uns schon nicht irgendwie aus dem Verkehr gezogen haben, dann wird's bei den Vietnamesen auch funktionieren. Dachte er sich dann wahrscheinlich auch so und dann hat's funktioniert. War cool.
Ja, ich will nochmal ganz kurz aufs Wetter anspielen, weil dann fährt man halt in dieser Rekordhitze los und dann habt ihr ja auch den Winter da erlebt etc. Gibt's dann irgendwo so, ja, gibt's nochmal eine Woche Dauerregen oder so, wo man sich so denkt, boah, was ein Scheiß? Oder, also ich meine auch das Klima, ich meine ja gerade Richtung Asien wird's ja irgendwann schwüler, so kenne ich's zumindest. Aber ist wahrscheinlich auch je nach Jahreszeit wahrscheinlich auch abhängig davon.
Ja, aber also den Dauerregen hatten wir zum Glück nicht. Es hat mal so einzelne Tage geregnet zwischendurch, aber das ist, wenn es halt zu viel war, haben wir uns einfach einen Tag irgendwo verkrochen und sind dann danach weitergefahren. Das geht halt auch auf so eine Dauer geht das. Da kannst du mal einen Tag irgendwie Pause machen, das ist egal, das stört den Plan jetzt nicht. In Vietnam sind wir angekommen, da war zum Glück gerade erst der Anfang von der Regenzeit. Das heißt, wir waren dann noch relativ safe unterwegs. Da gab es zwischendurch auch so 2-3 Tage, wo es mal wirklich runterkam und wirklich den ganzen Tag. Aber nicht so, dass es irgendwie mal eine Woche durchgegangen wäre. Also wir hatten Glück eigentlich mit dem Wetter.
Das passiert dann eher, wenn man eine Deutschlandtour macht wahrscheinlich.
Der Tage Dauerregen.
Ja, was für uns viel schlimmer war, war tatsächlich einfach Winter. Weil du fährst hier im Rekordhitzesommer los und du nimmst natürlich nicht deine Daunenjacke mit. Das ist ganz klar. Und dann vor Ort Sachen zu finden, die dir auch passen, das ist manchmal gar nicht so einfach.
Und so, also es war auch keine Dummheit, das war schon Absicht, dass wir es nicht mitgenommen haben. Mhm. Weil wir wussten ja, Winter wird Zentralasien, so vom Zeitraum her. Und dass es da kalt ist, kann man sich denken. Aber deswegen muss ich jetzt nicht aus Deutschland die Winterklamotten mitschleppen bis dahin. Dachten wir uns dann einfach, okay, vor Ort, die Leute leben ja auch da, die tragen ja auch Winterkleidung.
Na klar.
Wird man schon da irgendwo bekommen. Gut, ich hatte kein Problem, ich habe passende Sachen gefunden.
Für mich
bin jetzt nicht der Größte.
Ja. Auch Schuhe zum Beispiel. Ich hatte halt wirklich einfach normale Schuhe mit, die waren regendicht und so, aber für den Winter halt absolut ungeeignet, viel zu eng, da fährst du halt bei -5 Grad und da frieren dir echt die Zehen ab, ne? Das ist dann kein Spaß und du kommst dann in Kirgisistan, fährst du so einen Pass hoch, da ging es wirklich, es waren so 60 Kilometer ungefähr, wo es dann von Osch aus ins Gebirge ging und wir fahren diesen Pass hoch auf knapp 2400 Meter oder irgendwas. Und ich komme da oben an, ich habe halt nichts mehr gespürt. Ich habe meine Zehen nicht mehr gespürt. Ich habe meine Hände nicht mehr gespürt, trotz irgendwie 2 Paar Handschuhen. Und es war halt richtig kalt. Und danach kam dann die Abfahrt. Es war dann irgendwie dunkel geworden. Und es waren 20 Kilometer vereiste Straße. Die fährst du mit deinem Fahrrad runter. Du spürst nichts mehr. Du kannst keine Bremshebel mehr richtig betätigen. Ist alles eher so gut Glück, dann da runterzukommen. Und sowas überrascht einen dann doch. Also,
ja, Bremsen, das wäre eh tödlich gewesen mit dem ganzen Eis auf der Straße. Da war es ganz gut, dass du nicht so hart anziehen konntest.
Ja, das war ganz gut, das stimmt. Aber das sind so Sachen, da kannst du dich auch nicht, nicht so astrein drauf vorbereiten, weil du halt, wenn du in der Situation bist, merkst du dann, okay, wäre schlau gewesen, wenn wir es so und so gemacht hätten, aber ja, man kann sich nicht gegen alle Eventualitäten rüsten. Wir hatten dann wirklich Glück, dass wir da auch noch so eine kleine Unterkunft gefunden hatten. Wir sind dann auch irgendwie ins erstbeste Haus, was zumindest so aussah, einfach reingelaufen, haben die Leute gefragt, wie sieht's aus, dann haben wir uns vor einen Kanonenofen gesetzt, haben eine Suppe gekriegt. Das war der glücklichste Moment.
Das glaube ich. Und du sagtest gerade wegen Schuhe, also Schuhgröße, ist das dann irgendwie in Asien dann irgendwie schwieriger, wenn man große Latschen hat, oder?
Also ich habe Schuhgröße 45 und also für mich, ich habe keine neuen Schuhe gekriegt die ganze Tour nicht. So, also wirklich unmöglich da, also für mich zumindest irgendwas zu finden oder auch T-Shirts. So, das asiatische XXL ist nicht das deutsche XXL. So, das ist ist schwierig auf jeden Fall.
Und ihr habt das Problem dann mit den Klamotten gelöst, weil ich meine, ihr habt gerade schon zu Recht gesagt, okay, die leben dort, die haben auch einen Winter, aber in einer Stadt leben und am Tag 10 Minuten draußen mit Klamotten unterwegs sein versus 12 Stunden mit einem Fahrrad Gebirgspässe hoch, ist ja nochmal ein Unterschied. Das heißt, gibt ja kein Gore-Tex oder was auch immer, was in Deutschland Standard in jedem Sportladen ist. Wie habt ihr das Problem gelöst?
Also wir haben uns in Kirgisistan auf dem Bazar dann teilweise so Nierenwärmer aus Kamelhaar geholt. Die haben die Leute da auch alle. Die aus Kamelhaar gibt's alles. Die haben Handschuhe, Socken, so Nierengurte, wahrscheinlich auch lange Unterhosen oder sowas. Und das war so ein Ding, was wir da von diesem, naja, wie es halt die Einheimischen machen, auch mitgenommen haben. Und die Dinger kannst du halt ganz cool über die Sportklamotten mit drüber ziehen. Dann hast du noch mal so eine halbe Extraschicht und das wärmt halt wirklich gut und du bist immer noch ganz gut beweglich. Und ansonsten, naja gut, was man halt so da bekommen hat, dicke Socken irgendwie, die ist ja egal, wo sie herkommen oder ja, ob du die jetzt 5 Minuten oder einen ganzen Tag anhast, das bringt ja in der Regel sowieso was.
Und grundsätzlich gilt natürlich, wir haben nicht nur ein Trikot oder so mitgehabt, sondern du hast schon noch ein bisschen Variation an Klamotten dabei und du kannst dann halt dieses klassische Zwiebelprinzip halt astrein ausführen. Das heißt, du ziehst dann einfach mehrere Trikots an, vielleicht noch so ein Unterhemd, so eine Windstopper-Jacke, eine Regenjacke drauf und dann bist du eigentlich auch relativ warm.
Also mit wirklich so mit dicken Jacken oder so zu fahren, das ist halt auch nicht schön, weil das dann schwitzt auch du, dann schnell auch zu kalt, warm wird. Ja. Ja, das ist ganz komisch.
Okay. Und dann seid ihr angekommen in Vietnam und dann, weiß ich nicht, was ist man dann, seid ihr euch um den Hals gefallen, habt ihr einfach nur die Fahrräder in die Ecke geschmissen und habt euch irgendwie...
Ich habe von Matthias einen Stinkefinger gekriegt, das war's.
Das war, ich war den Tag auch so am Ende, das war wieder so furchtbar heiß, 40 Grad wieder und also bei mir war es da den Tag, als wir in Saigon angekommen sind, da war es dann wirklich auch vorbei. Da habe ich mich dann abends, dann waren Tobias und Waldemar nochmal unterwegs in der Stadt und ich habe mich da vor die Klimaanlage gelegt in unserem Zimmer und habe da einfach nur mal ein paar Stunden gepennt, um irgendwie wieder klarzukommen, weil das war einfach die Hitze dann, den Tag war es einfach zu viel.
Okay. Wir waren abends alle zusammen noch ein Bier trinken, also Waldemar, Matthias und ich. Und wir waren halt in Matthias' Stamm Restaurant, wie auch immer, an der Straße. Das ist eigentlich nur eine Garage, wo Bier verkauft wird. Ne? Und da arbeitet so ein alter Mann, Matthias nennt den immer den Fadi. Ja. Und wir waren halt beim Fadi und haben uns da ein Bier reingezogen. Und er war schon ganz freudig und Matthias trinkt das Bier. Dann wird er kreidebleich, fängt an zu schwitzen, geht zwischen die Mopeds, übergibt sich und geht ins Hotel. Also wirklich massiv einfach Sonnenstich das gehabt und dann am nächsten Tag ging es dann zum Glück wieder.
Da hat das Bier dann wieder geschmeckt, aber das war, also an dem Tag war es wirklich so ein ganz, ganz glorreiches Einreiten in Saigon.
Was gibt's eigentlich immer für Bier? Ich überlege gerade.
Tiger-Bier ist Tiger, ganz Bier? Viel, ja. Aber die haben halt auch das lokale Bier aus Saigon, ist ganz gut.
Okay.
Auf jeden Fall besser als Bier Hanoi, das kann ich sagen. Und Saigon überraschenderweise sogar sehr viele Craft-Bier-Brauereien in der Stadt und Umgebung. Da gibt's halt ganze Kneipen, die haben irgendwie 60 Sorten Bier und das ist alles so Craft-Geschichten.
Okay.
Dann halt auch entsprechend teuer. Ne? Jetzt nicht so dieses normale an der Straße Bier trinken, sondern wirklich dann halt auch für die Leute, die dann auch 5 Mark mehr verdienen.
Mhm. Am besten ist immer dieses Bierheu. Das gibt's, glaube ich, mehr im Norden, ne? Mhm. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Leute brauen das einfach selber in irgendwelchen Badewannen oder so, aber du hast halt, das hat halt nicht viele Umdrehungen, das hat so 2% und gerade wenn es heiß ist und du wirklich Durst hast und dir einfach das Wasser irgendwie über ist, weil du das den ganzen Tag trinkst und weil das halt einfach 40 Grad warm ist, dann ziehst du dir davon was rein und das ist wirklich, das belebt einen so ein bisschen, das ist wirklich ganz angenehm, ja.
Stimmt, das ist wirklich cool.
Und
Dann die Frage, wie lange seid ihr jetzt dann noch in Saigon geblieben, bis ihr dann wieder zurückgeflogen seid?
Also Matthias länger, ich war glaube ich 2-3 Wochen noch da und bin dann nach Hause geflogen. Und Matthias, wie lange warst du noch da? 6, 7
Wochen? Ich war noch 8 Wochen da am Ende.
Okay. Ja. Aber dann fragt man sich doch, also dann fliegt ihr ja, ist das ein Direktflug? Ich weiß gar nicht, oder muss man irgendwo umsteigen?
Ich war dumm genug und bin in Istanbul umgestiegen und habe nicht gecheckt, dass es 2 verschiedene Flughäfen waren. Also Ouch. Das war okay. Ziemlich dämlich. Ich kann aber auch direkt fliegen, also Frankfurt, Saigon gibt es eine Verbindung.
Das habe ich gemacht, einfach auch wegen der ganzen Logistik. So, du hast ja das Fahrrad dabei, dann hast du noch dicke 30 Kilo Gepäck und auch alles irgendwie in einzelnen Taschen. Du willst ja, dass es irgendwie ankommt und nicht die Hälfte verloren geht dabei.
Ja. Aber wie ist das, wenn man dann mit dem Flugzeug quasi wieder zurückfliegt und dann sitzt du dann halt, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden sind das, 10, 11 Stunden oder so, guckst du dann nach unten und denkst dir so, hey krass, das habe ich alles mit dem Fahrrad gemacht, oder denkst du dir, ich weiß nicht, was habt ihr da so für Empfindungen gehabt, oder habt ihr einfach nur gepennt und habt gar keine...
Also ich fand es deprimierend so. Das ist, du fährst halt 10 Monate mit deinem Fahrrad dahin, strampelst dich ab, erlebst irgendwie so viel Kram und dann setzt du dich ins Flugzeug und irgendwie 12 Stunden später bist du direkt wieder da. Ja, weiß ich nicht. Ja. Das ist echt ein seltsames Gefühl.
Was ich mich fragen würde, habt ihr euch mal richtig gezofft in den 10 Monaten?
Habe ich mich auch gefragt, aber mich nicht getraut gerade.
Einmal mit Stinkefinger, wenn sie es halt auch begrüßt haben.
Ja, das war dann schon das Schlimmste, was passiert ist fast. Also gezofft haben wir uns nicht wirklich, einfach weil es gab natürlich immer, also von meiner Seite und auch von Tobias aus, Sachen, die einem anderen genervt haben. Am Ende waren es halt sowieso nur Kleinigkeiten, und das muss man dann halt einfach irgendwie, muss man das im Kopf behalten. Man ist aufeinander angewiesen. Wenn man sich jetzt zofft, damit kommt keiner weiter. Man lässt vielleicht mal ein bisschen Dampf ab, aber das wiegt halt den Nachteil nicht auf am Ende. Und man muss einfach mal, okay, muss ich vor Augen halten, okay, es sind wirklich Kleinigkeiten, die halten uns nicht großartig auf, die gefährden halt auch die Reise nicht, und dann kann man es auch einfach mal irgendwie unter den Tisch fallen lassen, weil es halt wirklich Blödsinn ist, sich dann zum Beispiel...
Pädagoge, man merkt's. Ja,
also zum Beispiel, Tobias schläft halt morgens in der Regel 2 bis 8 Stunden länger als ich. Und das ging mir halt, morgens ging das immer so dermaßen auf den Keks. Aber ich habe mich dann ein bisschen angepasst so über die Zeit, habe dann auch ein bisschen länger geschlafen.
Das für sich entdeckt.
Ja, das Schlafen. Aber es sind halt so Sachen, wir haben trotzdem die Kilometer geschafft am Ende. Es war dann immer so ein Kommentar, na, wieso, sind wir angekommen, ne? Alles gut. Und funktioniert dann halt trotzdem. Und dann darf man halt kein Fass aufmachen.
Genau, grundsätzlich ist halt wirklich so, wir sind beide auch relativ entspannt und in den meisten Sachen ticken wir auch einfach ähnlich. Auch wenn die Umstände mal irgendwie nervig sind, wenn man mal nicht vorankommt, wenn das Wetter scheiße ist, wenn irgendwas nicht klappt, wie man das so will, dann ist es halt einfach so, wie es ist. Und das, was passiert, das passiert sowieso. Und wenn einmal was nervt, dann machst du halt die Faust in der Tasche, setzt dich auf dein Fahrrad, machst dein Hörbuch, Musik oder was auch immer rein, und dann in den nächsten 30 Kilometern ist es wieder alles vergessen. Und dann ist gut.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen wie bei uns. Also ich meine, wir haben jetzt keine 10-monatige Radtour, aber ich meine, wir sind ja auch ein paar Jahre schon gemeinsam auf Reise, beruflicher Natur. Und das ist auch so, man muss dann halt auch mal, aber das kriegen wir eigentlich auch ganz gut hin.
Seit aber solche Worte hätten wir gerade nicht gewählt.
Bitte?
So schöne Worte hätten wir gerade nicht gewählt.
Nee, das stimmt, das ist richtig.
Beschreiben.
Das ist richtig.
Definitiv nicht.
Ja.
Aber eine Frage, diese 10 Monate, die waren aber nicht direkt auf 10 Monate geplant. Das heißt, ob das jetzt 9,5 geworden wären, 10,5, das hätte euch... nicht die Bohnen interessiert, oder?
Also ich hab ein Jahr frei gehabt, also 12 Monate. Das war so ein bisschen die Begrenzung, die da war. Aber es war halt wirklich auch großzügig ausgelegt, sodass es auf jeden Fall irgendwie zu schaffen ist. Wenn du jetzt nicht irgendwo, weiß ich nicht, zwischendurch im Knast landest oder so, das ist ja nicht passiert. Aber doch, das war schon, also 10 Monate ist schon
irgendwie ausreichend. Es gibt ein paar Länder, die du gerade genannt hast.
Ja, richtig.
Ja, wir mussten ja auch irgendwie gucken, dass wir ein bisschen Puffer drin haben. Planen kannst du es nicht so im Kleinen. Und wir waren zum Beispiel in Teheran für 3 Wochen und haben wenigstens 2 Wochen davon auf irgendwelche Visa gewartet. Sowas weißt du vorher nicht. Und da musst du einfach mal gucken, dass du großzügig dir da diesen Zeitplan, diesen groben Zeitplan steckst. Und hat auch funktioniert am Ende.
Du wirst doch mal irgendwie krank. Ich hatte in China, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte Corona, bevor man das gekannt hatte. Ja, also auf jeden Fall habe ich komplett flachgelegen für eine Woche und irgendwie ging gar nichts. Und dann in Nordvietnam irgendwo bin ich umgeknickt und habe mir mein Fußgelenk geschrottet und dann ging es halt auch 4 Wochen irgendwie nicht vorwärts. Ja, aber das sind alles so Sachen, die waren so zumindest vom Zeitpuffer her irgendwie grob mit eingeplant und man kommt dann auch irgendwie gut wieder voran und dann passt das auch.
Naja, okay. Eine Frage habe ich noch und zwar, wenn ihr jetzt euch die Länder nochmal so vorstellt, wo ihr da durchgefahren seid etc., welches Land, wo würdet ihr jetzt, in welchem Land würdet ihr jetzt auf jeden Fall nochmal Urlaub machen und in welchem Land eher nicht? Vielleicht könnte das nochmal jeder beantworten.
Also für mich wäre das, also Urlaubsland würde ich Serbien auf jeden Fall nochmal sagen, würde ich sehr gerne nochmal hin, mir das nochmal ein bisschen in Ruhe angucken, weil es wirklich ein sehr entspanntes Land war und weil es vor allem um die Ecke ist. Man kommt schnell hin und hat da keine große Logistik. Und was jetzt definitiv nicht mehr auf meinem 5-Jahres-Plan auftaucht, ist China. Das fand ich wirklich zu unentspannt, weiß ich nicht. Also China definitiv nicht.
Okay.
Ja, würde ich so unterschreiben. Ich würde vielleicht noch als Urlaubsziel Iran nochmal mit dazu nehmen, weil ich ja, wie gesagt, jetzt nur diesen Nordteil vom Land kenne und jetzt diese ganzen alten, diese ganzen historischen Städte würde ich mir halt auch gerne mal angucken. Und gut, da ist zwar Alkohol illegal und man kann nicht irgendwie mal ein Bier trinken gehen, aber ich glaube, das wäre es mir wert für ein paar Wochen dann da nochmal hin. Und ja, China müsste jetzt auch die nächsten 3 Wochen nicht wieder sein.
Okay. Und plant man jetzt wirklich irgendwie das nächste große Abenteuer in den nächsten Jahren?
Klar, die.
Ja, aber ganz grob gibt es ja eine Idee. Ganz immer. Grob, ja.
Also jetzt haben wir erstmal mit dem Film zu tun. Der spannt uns jetzt schon seit 1,5 Jahren komplett ein.
Okay.
Und der muss jetzt erstmal diesen Sommer auch über die Bühne gebracht werden mit den Open-Air-Kinos und der Kinotour und allem. Und was danach kommt, ja.
Ist nach wie vor Corona. So planen hat man sich irgendwie auch ein Stück weit abgewöhnt, weil irgendwie nichts in greifbare Nähe kommt und ja, wir schauen einfach mal. So die nächste bierige Schnapsidee, die kommt auf jeden Fall. Und
die Ideen sind ja schon, es gibt ja schon Ideen, die sind schon gekommen. Wahrscheinlich nicht mit dem Fahrrad das nächste Mal. Vielleicht dann 2028 wieder, so als kleinen Bonus. Ne? Aber so als nächste, bekloppte Tour, wahrscheinlich ein anderes Fahrzeug. Wir schielen gerade so ein bisschen auf Boote und irgendwie Flussschifffahrt, aber wie und wann und warum, das wissen wir noch gar nicht.
Okay, auch interessant. Hast du eigentlich auch so eine? Hast du ein Boot? Once in a lifetime? Ja, hast du ein Boot?
Ein Playmobil vielleicht noch im Keller irgendwo, aber nichts wo man drauf. Nee,
das reicht auch.
Ich muss sagen, ich bin da, glaube ich, viel zu großer Schisshase für. Also ich könnte auf keinem freien Acker ein Zelt aufschlagen. Ich würde an Aktenzeichen XY denken und könnte dort nicht pennen.
Ich hätte immer Angst vor Tieren, weil da gibt es ja auch in den jeweiligen Ländern gibt es ja
du
auch
hast Angst vor Tieren.
Wilde Tiere? Warum?
Müssen wir jetzt nicht nochmal, hatten wir schon mal in den Podcast-Folgen hier.
Achso, weiß ich jetzt gar nicht. Also, aber
Braunbären.
Achso, ja. Ja,
sowas gibt es halt tatsächlich. So, das fängt ja in Rumänien ja, eigentlich schon an, ne, wenn du es so willst. Wir hatten einmal in Bulgarien, wir glauben, dass wir wissen, es ist ja dunkel im Zelt, so du kannst auch nicht wirklich rausgucken, aber da waren auf jeden Fall irgendwelche Schakale oder wilde Hunde oder beides, die halt immer so in sehr, sehr greifbare Nähe da gekommen sind und die waren sehr, sehr laut am Zelt und du legst halt deine Pampa, du weißt nicht, wie viele das sind, du leuchtest mal grob mit deiner Taschenlampe, zählst dann die leuchtenden Augenpaare, die da so überall sind. Das ist kein entspanntes Schlafen, so, das ist nicht cool, aber ja. Also wir sitzen hier, wir leben.
Ja, ja, klar.
Ist alles gut.
Aber das ist das, wo ich dann, wenn wir so eine Tour machen würden, Daniel, wir müssen nochmal drüber reden, aber
ja,
rein theoretisch wäre das dann wahrscheinlich der Moment, wo ich sagen würde, okay, je nachdem, wie exotisch das Land ist und die Flora und Fauna sozusagen, würde ich dann da wahrscheinlich schon, da hätte ich am meisten Sorge vor.
Tiere?
Ja, klar.
Die sind doch gefährlicher.
Bitte?
Für den Menschen irgendwie gefährlicher.
Ja.
Schon.
Außer von Deutschland geht's, glaube ich.
Oder ich hätte Angst, dass
du überall. Das stimmt, Pech kannst du überall haben, ja.
Das ist richtig. Okay, zum Abschluss vielleicht nochmal in 2, 3 knackigen Sätzen. Wenn jemand die Möglichkeit hat, euren Film zu sehen, was erwartet ihn?
Ist vielleicht ein bisschen bekloppter als andere Reisefilme. Es gibt jetzt nicht diese tollen Landschaftsaufnahmen oder Sonnenuntergänge oder wir wollen jetzt auch nicht irgendwem unsere Lebensweisheiten aufs Auge drücken und dem zu sagen, wie er irgendwie ein gutes Leben leben soll. Ich denke mal, das ist einfach nur, wer Spaß hat, sich sowas anzugucken, der kann es machen und sich dann selber entscheiden, ob er sowas auch mal machen will oder nicht.
Genau, also es ist nicht so ein klassischer Instagram-Reisefilm. Das muss man wirklich sagen. So klar, die Landschaftsaufnahmen sind dabei, die sind auch schön. Aber ja, wer Bock hat, irgendwelchen verpeilten Leuten beim Radfahren zuzugucken und der daran Spaß hat, irgendwie auch so, also an Ironie und Galgenhumor, der ist bei uns auf jeden Fall genau richtig.
Ja, und das persönlich finde ich ja, das feiere ich so extrem über diese Podcast-Folge, weil wir haben ja auch in den letzten Wochen und Monaten ja schon immer spannende Gäste auch gehabt. Aber wie geil ist das bitte? Weil ich bin gedanklich gerade voll auf der Reise gewesen. Ich habe mir alles versucht, bildlich vorzustellen.
Bitte? Auf dem Fahrrad?
Nö, mit der Drohne wäre ich so nebenher. Aber nein, aber wie geil ist das bitte, dass es dann darüber einen Film gibt und dass man den demnächst sehen kann, erstmal online und dann vielleicht irgendwann auch nochmal im Autokino oder im richtigen Kino. Und das feiere ich jetzt schon extrem. Ich freue mich mega darauf.
Ja, uns auch.
Und ja, ihr kennt ihn schon. Und ich freue mich einfach auf die Bilder, euch dann verpeilt dann irgendwie unterwegs sehen zu können. Das ist tatsächlich richtig.
Gruß cool. Waldemar von uns.
Ja, na logisch. Das machen wir. Ja. Schönen Gruß, Waldemar.
Und ja, ihr habt ja auch schon einige Folgen von unserem Podcast gehört, deswegen hoffentlich wisst ihr, wie wir mal abschließen. Und zwar, Daniel und ich planen ja, hört sich vielleicht voll luschihaft an für euch, aber wir planen ja eine Deutschlandtour mit dem Fahrrad, um dann halt entsprechend durch die Städte der Podcast-Gäste zu reisen. Und dann werden wir auch in Heiligenstadt vorbeifahren. Und was müssen wir in Heiligenstadt unbedingt sehen oder essen oder, keine Ahnung, wahrnehmen? Was sollen wir machen, wenn wir bei euch in der Ecke sind?
Also wenn ihr in Heiligenstadt seid, wir sind eine kleine Stadt, aber wenn ihr da seid, dann müsst ihr unbedingt auf den Guinness ins Alex gehen. Das ist eine ganz wichtige Sache.
Ja, also Bier ist schon ein Lebensmittelpunkt von euch beiden, oder?
Ja, ist ja auch gesund und fit.
Danke für das Gastgeschenk übrigens, für die schöne Kiste aus der Brauerei bei euch aus der Stadt.
Eisfelder Michels.
Und also für alle zukünftigen Podcast-Gäste, die Messlatte liegt jetzt hoch.
Aber wir haben jetzt immer Alkohol bekommen, wenn wir was bekommen haben, oder?
Ja. Ja. Also, von daher.
Prost.
Gut. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast bei uns wart. Wir haben uns mega gefreut und es war super spannend und inspirierend. Und ja, wenn es nicht das Fahrrad wäre, könnte man sich ja vorstellen, diese Tour mal wieder zu wiederholen. Aber 10 Monate müssen wir schauen. Müssen wir nochmal hier intern mit Frank und mit Sebi sprechen, ob wir denn nicht mal uns für 10 Monate rausziehen können. Ja, ja. Gut, okay. Also vielen, vielen Dank und viel Erfolg, maximalen Erfolg für euren Film. Wir wünschen euch das von ganzem Herzen.
Ja, besten Dank. Schön, dass wir hier sein durften.
Gerne.
Ciao, ciao.
Barfuß oder Badelatschen, der Urlaubsguru-Reisepodcast.